glaube, mein Anliegen ist eigentlich, auf der grünen Wiese zu erkennen. Ich habe eine Sehnsucht zu erkennen. Ich will begreifen, ich will verstehen, ich will hören, ich will sehen, ich will fühlen, ich will erfüllt werden. Und ganz oft komme ich aus so dieser grünen Wiese und habe ein neues Bild.
Herzlich willkommen im Podcast
Die schöne grüne Wiese. Wir sind Claudia Wiedemer
und Astrid Alexander.
In diesem Podcast geht es um den Ort, wo die Geschichten herkommen, wo die Behauptung zu Hause ist, die Inspiration, die Intuition, die Fantasie. Aber auch die Verführung und die Manipulation können uns dort begegnen. Um diesen Ort der kreativen Quelle, dieses große Dazwischen, um dieses abstrakte Thema besser fassen zu können, nennen wir ihn nach Kleists Käthchen von Heilbronn die schöne grüne Wiese.
Wir befragen Menschen, die beruflich mit dem imaginären Raum zu tun haben. Über Wege dorthin und zurück, über Möglichkeiten und Grenzen, Wunder und Gefahren und über die Frage, ab wann das Erlebte im Imaginären real ist. Denn auf dieser Ebene der Wahrnehmung gelten andere Gesetze. Wir wollen wissen, wie viel Macht steckt in unserer Vorstellungskraft. In dieser Folge begeben wir uns auf die Suche nach dem Ort der Schöpfung, nach spirituellen Bildern und göttlicher Macht. Wir sprechen mit Lissy Eichert. Sie ist Pastoralreferentin im Erzbistum Berlin und sie lebt in St. Christophorus in einer palutinischen Gemeinschaft. Sie spricht regelmäßig das Wort zum Sonntag und steht hier in Neukölln ein für Kirche im sozialen Brennpunkt. Sie kämpft für Menschen im Kirchenasyl, verteilt Suppe an Obdachlose und sie streitet gern. Dann springen wir doch direkt zu dem Bild Schöne grüne Wiese und wir würden gern auch von dir wissen, was kannst du mit diesem Begriff der schönen grünen Wiese anfangen?
Eigentlich kann ich damit eine ganze Menge anfangen, weil für mich Wiese, Bäume, Grün, das sind Rückzugskraftorte, das ist Ausflug, Ruheorte, ist alles. Ich muss einmal in der Woche, ich sage das dann immer verkürzt, an die Bäume, raus aus Nordneukölln und in die Nähe von grünen Wiesen. Und das Zweite, was ich damit verbinde, ich habe als Kind etwas gemacht, das mich bis heute begleitet. Ich habe, wenn ich nicht schlafen konnte, mir eine grüne Wiese vorgestellt, tatsächlich, und habe auf dieser grünen Wiese eine Geschichte laufen lassen. Und ich gehörte so zu den Kindern, die gerne solche Serien sahen wie die Waltons, Black Beauty, was war da alles noch, Bonanza,
Lassie
war groß. Und von daher fing meine Geschichte immer auf dieser grünen Wiese an und dann kamen die Tiere und die Personen dazu und irgendwann war ich halt eingeschlafen. Und das funktioniert bis heute. Also wenn ich nicht schlafen kann, mache ich grüne Wiese.
Und hast du die schöne grüne Wiese, aber suchst du die auch sozusagen beruflich auf? Also als ein Ort der Inspiration oder als eben diesen, warum geht man dahin, außer man möchte gerne einschlafen? Warum gehst du dahin?
Ich gehe dahin, um tatsächlich in einer sehr vollen Gegend, also wir leben ja hier in Nordneukölln, die dicht besiedelt ist, die quirlig, lebendig ist, bunt, divers, feiernd. Ich suche tatsächlich Abstand. Ich glaube, ich suche Abstand. Ich suche Abstand und ich suche eine Verbindung zu etwas mehr ursprünglicher Kraft. Und wenn ich runterkomme, sozusagen aus dieser Hektik, dann bin ich, glaube ich, an der grünen Wiese angekommen. Und dann beruhigt sich so viel. Das kann ich natürlich real machen, indem ich aus der Stadt rausgehe, Ich kann das mittlerweile, ist aber wirklich auch trainiert, ich kann das natürlich jetzt auch innerhalb der Gedanken, ne, dass ich dann sozusagen in einen, mir einen Raum in den Gedanken aufbaue, in den ich dann einsteige. Ja, aber es ist nicht nur der Raum. Also mir begegnet in diesem Raum, jetzt kommt halt so der geistliche Teil dazu, ne? Also ich habe dann in diesem Raum immer den Dialog. Also ich gehe in Dialog tatsächlich, kurz gesagt, mit Gott. Also es ist mittlerweile für mich ein Raum der Gegenwart Gottes. Und da gehe ich in Dialog und habe und erlebe ein Du. Also ich bin mit einem Du im Dialog.
Und du sagst mittlerweile, war das nicht immer so? War das früher anders?
Ich glaube, es war früher einfach kindlich naiver. Mhm. Ich hatte so einen langen Schulweg, 2 Kilometer oder 1,5, 2 Kilometer. Und ich war ein recht fülliges Kind, üppig. Und wurde auf dem Schulplatz oft verhauen. So. Und es war blöd. Ne? Also für mich war dieser Weg der Hänseleien und das so angegangen werden, es war blöd. Und ich hatte Schiss. Und natürlich willst du als Kind ja auch nicht doof gefunden werden, aber das war die Situation. Ich hatte immer das Gefühl, alle finden mich doof und ich bin zu dick. So. Und irgendwann auf diesem Schulweg zu Fuß mit dem Turnister hatte ich den Eindruck, da geht jemand mit, ne? So an meiner Seite. Und dem erzähle ich das jetzt alles, dass ich da Schiss habe, über diesen Platz zu gehen. Und ich hatte den Eindruck, dass diese Person an meiner Seite eine gute Person ist und stark ist und mitgeht. Und tatsächlich habe ich oft vor dem Schulplatz, ne, habe ich gesagt, so, jetzt sind wir da, bist du auch da? Und dann habe ich so innerlich gehört, ja, komm, wir gehen. Und ganz oft bin ich da durch, ohne dass mir irgendwas passiert ist. Und tatsächlich habe ich meine Grundschule auch abgeschlossen als beliebtes Kind, weil ich glaube, was sich verändert hat, war einfach die Ausstrahlung, auch meine eigene, ne? Also dass man da nicht so denkt, alle sind gegen dich, sondern es haben sich Freundschaften entwickelt, eine Freundschaft, die bis heute hält, zu einem Mädchen, also wirklich meine älteste aus Grundschulzeiten Freundin. Aber dieser Weg, dass ich mir vorgestellt habe, es geht jemand mit, die mir die Angst nimmt und an der Seite sitzt, das habe ich bis heute. Es ist sehr naiv, sehr einfach, sehr schlicht.
Ne? Und war dir als Kind schon klar, das ist jetzt Gott, oder hätte das auch also einfach eine Kraft, die wie so ein Schutzengel oder so vielleicht in dem kirchlichen Vokabular funktionieren würde, also jemand, der speziell für dich da ist, oder ist es für dich ganz klar gewesen, das ist jetzt einfach die Kraft? Also wie persönlich war diese Person?
Die Person war sehr persönlich. Also ich glaube, ich bin ja in einer richtig katholischen Gegend groß geworden, da kommst du um Jesus nicht umhin. Also für mich war das eigentlich Jesus. Ne? Es war Jesus. Und interessanterweise hatte dieser Jesus kein Gesicht. Also ich hätte dir jetzt nicht sagen können, welcher Nationalität. Also es war kein mitteleuropäischer Mann, so in meiner Vorstellung. Aber es war ein Mann, dem ich mich anvertrauen konnte. Und später im Studium, im Theologiestudium, ne, Martin Buber, der sagt, Gott ist ein Du. Und wenn sowas kommt, ne, dann sage ich, ja, ich weiß genau, was er meint. Und also so dieses mit Gott auf Du und Du, damit bin ich zur Schule gegangen sozusagen. Und es war Jesus. Und ich habe dann irgendwann begriffen, die Sache mit dem Heiligen Geist. Es hat viel Theologie gebraucht, das zu durchdringen, so dass ich da heute drüber reden kann. Es hat aber auch viel Begegnung gebraucht mit Menschen, die mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Also ich kann dem Heiligen Geist nicht vorschreiben, wo und wie sie wirkt. Für mich ist Gott die Quelle und Ursprung allen Lebens.
Da würde ich gerne, ist denn diese grüne Wiese, die du da aufsuchst, der Ort der Schöpfung für dich?
Ja, klar. Also ich bin ja Fan, nicht nur von Jesus, ich bin bekennender Jesus-Fan, Follower. ich bin ja auch Fan der Bibel. Ne? Und die beginnt herrlich, die einen sagen, mit einer Bilderbuchgeschichte. Für mich ist es, sind es starke Bilder für den Beginn der Schöpfung. Und da heißt es gleich in den ersten Sätzen der Genesis, dass alles Tohuwabohu ist, Chaos. Und dann heißt es, der Heilige Geist schwebte über den Wassern. Und wörtlich steht da im Hebräischen, brütete über diesem Chaos. Und dass Schöpfung ein Vorgang ist, der entsteht, weil dieser Geist sozusagen brütet, ganz liebevoll wärmt. Und in diesen Schwingen einer liebevollen, schöpferischen Kraft zu entstehen, also das ist ja wie eine Geburt, glaube ich, so stelle ich mir das vor, das so beschützt und so gewollt zu sein.
Also würdest du sagen, der Heilige Geist wirkt dort
oder wohnt der dort?
Ja, warum nicht? Also warum nicht? Also das ist ja das. Also ich kann Gottes Heiligen Geist nicht eingrenzen. Na, überall. Mein Glaube lebt davon, dass es immer die Grundvoraussetzung eine Freiheit war. Also ich werde umworben, ich werde gefragt. Ich kann Nein sagen. Und ich glaube, mein Anliegen ist eigentlich, auf der grünen Wiese zu erkennen. Ich habe eine Sehnsucht zu erkennen. Ich will begreifen. Ich will verstehen. Ich will hören. Ich will sehen. Ich will fühlen. Ich will erfüllt werden. Und ganz oft komme ich aus so dieser grünen Wiese und habe ein neues Bild. Also ich funktioniere auch in der Arbeit ganz oft über Bilder. Na, ich brauche ein Bild für eine Situation. Na, wo Kummer ist, was ist ein Bild, wie gehe ich mit diesem Kummer um? Oder wo Chaos ist, was ist ein Bild für Kosmos? Und wenn ich so eine Vision oder so ein Bild habe, dann fällt es mir leichter, dort zielgerichtet Schritte zu gehen. Das Bild zu beschreiben, zu werben.
Kannst du da ein Beispiel für so ein Bild nennen? Zum Beispiel, was fällt dir da spontan?
Es gibt herrliche Bilder. Also ich meine, wir sind ja gerade in einer bekloppten Weltsituation, wo wir uns global, ich weiß gar nicht, ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen. Und das Bild für ein gesellschaftliches, globales Miteinander bleibt für mich nach wie vor das des Teilens. Dass wir Menschen in der Lage sind, die Gier und diesen Wachstumswahnsinn zu überwinden, in der Einsicht, dass wir teilen, was wir haben. Und mit den Teilen, die weniger haben als wir. Ist wieder ein sehr naives Bild. Und das reale Bild dazu ist ein Tisch, an dem Menschen völlig aus ganz verschiedenen Kulturen und Ländern zusammenkommen und jeder und jede bringt was mit. Und dieser Tisch füllt sich und wir teilen tatsächlich, was wir haben. Und alle haben genug.
Und kommt dann, also wenn du von der schönen grünen Wiese kommst mit so einem Bild eines solchen Tisches, übersetzt du das dann in so eine Aktion wie Essen ist fertig?
Richtig.
Also du sozusagen sorgst auch dafür, dass das nicht nur ein Bild bleibt oder eine innerliche Motivation von dir oder irgendwas, was dir jetzt Stärke gibt, sondern du teilst dann im Prinzip auch das, was du von der schönen grünen Wiese mitgebracht hast.
Ja, also anders würde es für mich nicht gehen. Also ich habe diese, also in meinem Glauben geht es, oh Gott, das klingt jetzt furchtbar alt, aber vielleicht ist es, ich muss es mal ganz kurz sagen, ich habe ein Alter, oh Gott. Also ich habe ein Alter, wo ich echt entspannt sein kann und wo es nicht um mich mehr geht. Ich muss mich nicht beweisen. Das ist herrlich. Freut euch, 50 und mehr zu werden. Liebe Frauen, wir müssen uns nicht mehr beweisen. Wir haben es wirklich nicht mehr nötig, irgendjemand, irgendetwas an Erwartungen zu erfüllen. Und in meinem Leben geht es also wirklich entspannt zu, wenn es um mich geht und es ist ganz gut. Es gibt immer wieder auch mal Hochs und Tiefs. Aber das Bild, was ich habe, das ist tatsächlich etwas, wie Gott in dieser Welt wirken will. Als wir als wir das soziale Catering ins Leben gerufen haben, hatte ich nicht direkt ein Bild, sondern Jakob hatte ein Bild. Und Jakob stand hinten im hinteren Teil der Kirche und es war Sonntag und er sagte, boah, das war ja mal. Weißt du was, Lissy, ich habe gehört, macht ihr sie satt. Und tatsächlich war an dem Tag die Lesung, der Text aus der Bibel war diese Speisung von vielen, vielen Menschen und alle waren satt geworden und Jakob steht hinten und sagt, boah, wir müssen das machen, macht ihr sie satt. Und so haben wir angefangen, das zu übersetzen und haben gesehen, es gibt genügend Menschen, die eben wirklich nicht genug haben oder nicht gut genug für sich sorgen können. Und wir können gut kochen und wir können es preiswert halten und wir bekommen Spenden, damit wir Menschen, die bedürftig sind, mit gutem Essen versorgen. Also so war das bei der Beginn. Und für Essen ist fertig, war es nicht anders. Also es ist zu sehen, wer ist hier im Kiez und alle an den Tisch zu holen.
Und dann die Not
haben. Ich muss mal kurz die Tür zu machen,
weil es jetzt regnet.
Weil es regnet und der Regen plautzt hier uns rein.
Herrlich, ne?
Das ist eigentlich herrlich. Aber irgendwie ist es mir zu laut. Ich kann das machen, ich mach das.
Wir haben ja jetzt ganz viel über die inspirierende und bereichernde grüne Wiese gesprochen. Ich würde aber auch gerne noch mal über die schattigen Plätzchen dort sprechen wollen, mit denen du ja qua Beruf bestimmt auch in Berührung kommst. Also ich verstehe da eigentlich die Orte darunter, wo die Geschichten herkommen, die vielleicht manipulativ sind oder wo die Menschen verlockt sind, einfach auf der schönen grünen Wiese zu bleiben oder sich in so ein Bild einzurichten und den Kontakt verlieren, vielleicht zu einer echten Tatkraft, die was auch umsetzen kann. Wie gehst du mit den schattigen Plätzen der schönen grünen Wiese um oder wie verstehst du die?
Also für mich ist die Grenze, glaube ich, wirklich das Stichwort Manipulation. Also da wird es übergriffig und das ist natürlich in dem Bereich, wo du mit, ich sag mal, mit Zwischenräumen zu tun hast, muss man einfach sich dieser Grenze bewusst sein. Manipulation, ja, das wäre technisch wahrscheinlich der gleiche Weg. Der Unterschied für mich ist, und jetzt kommt die Freiheit wieder ins Spiel, hast du die Freiheit, dich zu entscheiden, mit auf die Wiese zu gehen? Willst du? Wer entscheidet das, ne? Und diese Freiheit zu haben, die ist für mich konstitutiv, die ist nicht verhandelbar. Wann nimmt ein Mensch eine Nachricht entgegen? Nicht, weil ich sie sage, sondern weil ich mich doch entscheide, ich will diese Nachricht hören und ich will diese Nachricht auch anwenden, diese Information. Und mit dieser Würde und dem Respekt und auch auszuhalten, dass ich machtlos bin. Ich glaube, wenn ich schattige Seiten sehe oder das, was für mich am meisten, wobei Schatten kann ja auch was Schönes sein, ne? Aber das, was, ich sag mal, vulnerabel, verwundbar ist, verletzlich ist, zerstört worden ist, wo Gewalt angewendet wurde, wo Menschen in der Seele kaputt gemacht werden, das sind für mich Orte, Situationen, Wunden. Da bin ich wie oft hilflos, machtlos, ohnmächtig. Kann ich nicht. Und da gibt es auch, also ich gehe damit um, dass ich innerlich tatsächlich höre, ob es ein Wort gibt, was ein Angebot ist, eine Hilfe ist oder ein Bild. Ne? Ich habe in meiner Arbeit oft mit Geflüchteten zu tun und ich erlebe das so stark, wenn es Bilder gibt, die das Leben beschreiben, weil da, wo viele herkommen, es eben nicht hell und freundlich war. So, es gibt ja Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Und es gibt mit der Sprachenschule der Bildungsstätte für geflüchtete und schutzbedürftige Frauen, Jack, ein ganz schönes Phänomen. Wenn die Frauen die Tür aufmachen zur Bildungsstätte, dann lachen viele, haben gute Laune. Und das hat mich am Anfang richtig positiv verstört. Da habe ich gedacht, wieso haben die hier gute Laune? Die bringen doch echt ein hartes Schicksal mit. Die haben gute Laune, weil in dem Moment, wo die Tür aufmachen, sich das Leben ihnen zeigt. Sie können was lernen, Sprache. Sie gehen gestärkt daraus, können sich selber beschreiben, sind nicht mehr so hilfsbedürftig, wie sie reingegangen sind. Da ist Leben. Und dieses Leben wollen sie und das Leben ist hell und freundlich. Und das macht gute Laune.
Inwiefern ist denn dann diese grüne Wiese ein Ort der Heilung?
Ich glaube, was kann es Heilsameres geben als ein Ort, an dem die Seele atmen kann? Und das ist für mich diese grüne Wiese. Also es ist, wir sind in Zeiten ökologischer Nachhaltigkeit, Klimawandel, also eine grüne Wiese, der Regen, den wir gerade hatten, die Wiese braucht den Regen. Ja? Und grüne Wiese mit Bäumen gibt Schatten, ist auch gut.
Aber wenn wir nochmal beim Schatten bleiben, die schöne grüne Wiese oder der imaginäre Raum bietet ja auch die Möglichkeit, davon zurückzukommen und zu sagen, ich habe jetzt hier die Geschichte und ihr müsst mir die glauben, weil ich habe das jetzt erlebt. So, ne? Und es gibt ja auch in der Geschichte der Kirche sehr viele Dinge, die da passiert sind, weil Menschen da vertrauensselig vielleicht auch anderen Menschen gefolgt sind, in bestimmte Bilder hinein, die dann nachher sehr destruktiv waren oder wo auch Vertrauen missbraucht wurde. Also was würdest du sagen, was kann man denn Menschen, die zur schönen grünen Wiese reisen wollen oder die diese Sehnsucht haben, diese seelische Heilung zu erfahren, mitgeben? Also ab wann muss man eigentlich sagen, halt, stopp, Rückfahrticket sofort?
Okay. Also das sind jetzt mehrere Themen gleichzeitig. Vielleicht muss man nochmal sagen, also die Sicht auf die Welt, die ich habe, ist etwas, um es deutlich zu sagen, die Welt ist absurd. Die Welt ist dramatisch, aber im Wesentlichen absurd. Und auch mein Glaube hat nicht gesagt, dass ich den Himmel auf die Erde, also ne, dass ich jetzt auf der Wolke Nummer 7 durchs Leben gehe, sondern ich gehe durch ein Leben, was gebrochen ist, verwundbar ist, dünnhäutig ist und mit einem Beistand, der mich da anders durchträgt. Mit mehr Kraft, mehr Hoffnung, mehr Bildern, die mich stärken. Aber vor allen Dingen, das Bild stärkt mich nicht, sondern es ist die Beziehung dahinter. Ja, also für mich ist es und bleibt es einfach, jetzt kommt das Schulkind wieder, dieser Jesus, ne, Super Jesus an der Seite und die Kraft des Heiligen Geistes, die mich da durchtragen. So, das zum einen. Und was in meiner Kirche Und jetzt im Sport erleben wir das auch leidvoll und an anderen Stellen innerhalb der Gesellschaft auch. Sexualisierte Gewalt, Missbrauch ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Bitter ist, dass in meiner Kirche einfach über so viele Jahre systemische Gründe dazu geführt haben. Und im Grunde die Institution sich, also die muss sowas von umkehren. Also das geht so gar nicht. Und ich habe nichtsdestotrotz Hoffnung, weil ganz viele Menschen in dieser meiner Kirche dabei sind und sagen, wir wollen, dass diese Institution so nicht weiter macht. Ich muss immer dazu sagen, dass die Bischöfe nicht die katholische Kirche sind. Es gibt eine Basis. Und diese Basis ist sehr selbstbestimmt und auch viele darunter sind freiheitlich. Und ja, es gibt einen geistlichen Missbrauch, wo hochmanipulativ Menschen in eine Hörigkeit gezogen werden. Das ist für mich purer Machtmissbrauch. Wir reden am Ende aller Tage über ein System, was diesen Machtmissbrauch befördert. Aber dieses System habe ich nie so bedient. Also ich muss es ehrlich, ich kann es gar nicht, also ich wäre da war, weiß ich nicht, vielleicht war ich zu rebellisch. Also ich wäre in dem Moment, wo man mir was sagen wollte, war ich schon komisch, ne? Also der will mir was sagen, das geht ja gar nicht. Und also so dieses Gehorsamsein, das ging irgendwann nur Gott gegenüber, nicht den Menschen. Mit Menschen wollte ich immer verhandeln, reden, streiten, debattieren, aber nicht gehorchen.
Aber das bedeutet auch, wenn ich das jetzt übersetze, dass dein Zugang zu Gott immer eben sehr persönlich war und nie über irgendeine andere Person oder sogar Institution verkoppelt war, ne?
Die Theologin sagt natürlich, dass jede und jeder einen direkten Zugang zu Gott hat.
Ne? Also, also ich auch, obwohl ich nicht gläubig bin?
Jeder und jede. Und wir reden in einem anderen Podcast mal darüber, was heißt denn das nicht gläubig?
Nee, das würde ich gerne hier auch klären.
Jeder und jede. Also dieser Gott ist, an den ich, so Gott, wie ich Gott verstehe, ist dieser Gott immer und überall ansprechbar. Und immer und überall präsent.
Woran merke ich das? Also woran merke ich, wenn du sagst jeder und jede, dann schließt du mich ja mit ein. Ich sage von mir, ich verstehe, ich beobachte, aber ich habe nicht dieses Vertrauen oder diesen Glauben, wie ich das von euch mitbekomme. Woran merke ich denn jetzt, dass dieser Gott, wie du ihn beschreibst, da ist? Und auch für mich da ist?
Ja, das ist die Frage der Fragen, ne? Meine schlichte Antwort ist, natürlich ist es immer ein Weg und ein Prozess, aber ich würde, glaube ich, mal mit diesem Du anfangen. Also ich würde wirklich mit dem Du anfangen und zu sagen, okay, also wenn die Lissy sagt, du bist hier, ich bin jetzt auch hier, hallo. Erstmal hallo sagen, ne? Weil wir denken immer, diese göttliche Macht, diese Übermacht, natürlich ist Gott immer größer, aber die überwältigt uns nicht, sondern der Heilige Geist ist schüchtern und will erstmal gebeten werden, will erstmal, ne, die klopfen erstmal an und sagen, es gibt in der Heiligen Schrift gibt es eine Stelle über die Weisheit, was eine Beschreibung auch für den Heiligen Geist ist. Da heißt es, die wartet draußen vor der Tür. Ne, also die pocht da nicht rein und fällt nicht ins Haus. Also der erste Schritt ist, glaube ich, erstmal sich bewusst zu machen, also wie komme ich in Kontakt, sich bewusst zu machen, und grüne Wiese ist vielleicht ganz hilfreich, diese Gegenwart, die ich hier habe, die ich wahrnehme, in dieser Gegenwart gibt es eine andere Dimension, wir nennen sie mal Gott, und diese Dimension ist ein Du, mit der kann ich reden. So, und ganz oft passiert es, wenn wir in dieses Du kommen, dass ein Eindruck kommt, ein Wort kommt, ein Bild kommt. Also Gott kommuniziert in der Weise, dass du verstehst. Und dann kommt die Gemeinschaft ins Spiel. Weil die Gemeinschaft ist wichtig, damit wir das, was wir aus diesem Dialog, man kann auch beten sagen, also was wir aus diesem Dialog erleben, entdecken, erfahren, braucht eine Unterscheidung der Geister. Ist das mein Vogel oder ist es tatsächlich Heiliger Geist?
Und das kann die Gemeinschaft helfen?
Die Gemeinschaft hilft sofort.
Kannst du ein Beispiel machen? Wie bist du mal ertappt worden und jemand hat dir gesagt, nee, ist nicht.
Sitzt. Och, dauernd. Ich lebe ja in Gemeinschaft und ihr habt ja Kalle, ihr kennt ja Kalle, ne? Also der bürstet alles gegen, also... Das ist, natürlich wird das gegengebürstet. Es ist ein Weg, man nennt das nicht umsonst, eine geistliche Form, das Leben zu leben. Und die geht nicht ohne Gemeinschaft. Jesus selbst, bestes Beispiel, einer meiner Lehrer hat mich mal gefragt, was glaubt ihr eigentlich, warum der Jünger und Jüngerinnen um sich hatte? Doch nicht, weil der so toll war, sondern der musste auch checken.
Bin ich noch
geerdet?
Und wie erklärst du dir dann aber, dass es jetzt in so vielen auch spirituellen Gemeinschaften eben dann doch unterm Strich
Missbrauch gibt.
Missbrauch gibt, Machtmissbrauch ja. gibt, diese komische, dann doch so eine Guru-Verehrung ist und ich kann am besten zur schönen grünen Wiese reisen und deshalb müsst ihr mir alle glauben, dass es da so und so und so ist. Wie kommt das denn? Das sind ja eigentlich, also so wie du darüber sprichst, sind das ja sehr nachvollziehbare Motive und ja auch was ja so eine Ursehnsucht. Also die meisten Menschen sehnen sich ja nach einer Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und trotzdem kann dann ja halt auch sowas, jetzt werde ich mal ganz groß im Bild, aber sowas total Faschistisches daraus werden, dass man dann seine eigene Gemeinschaft viel besser findet als alle draußen, weil man ja meinetwegen die Wahrheit hat oder irgendwas auch immer, eine Technik, irgendwas, was einen aber halt absetzt, unterscheidet, besser macht als das, was die anderen machen.
Also die Wahrheit ist auch ein großes Wort wie Gott, ne? Und die Wahrheit ist ja etwas, die setzt sich aus vielen verschiedenen Teilen zusammen. Und wir haben immer nur unseren kleinen Teil vor Augen. Ich habe doch nur so ein ganz mini kleines Puzzlestückchen von dem vor Augen. Und das unterscheidet sich schon. Wir sitzen hier zu dritt und wir haben schon drei Puzzlestückchen. Und die Wahrheit ist so viel größer. Ich glaube, wir reden hier über die Identität. Ich glaube, wir reden hier über ein Selbstbewusstsein, dass wir als Männer und Frauen, als Kinder, als Jugendliche, als junge Erwachsene in der Lage sind, uns unsere eigene Meinung zu machen, dass wir sie nicht nur machen, sondern dass wir sie auch ausdrücken, dass wir ein Gegenüber haben, dass wir im Diskurs sind. So fängt das an. Und wenn ich das alles nicht habe, wenn ich plötzlich nur noch sowas haben will wie mach du die Ansage, weil das bequem ist, ne, zu folgen. Und ich glaube, wir sind gesellschaftlich leider in diesen Ansagemodus gerutscht. Ich war platt, ne, vor vielen Jahren zu entdecken, dass in der Jugendarbeit Jugendliche ganz froh sind, wenn sie von mir dann mal hörten, ey, wir machen das jetzt so. Also es wurde nicht mehr diskutiert, bis der Letzte den Konsens hatte, sondern wir machen das jetzt so. Also es war wie eine Erleichterung. Nur aus so einer Erleichterung darfst du nicht sagen, ich bin der Guru. Also überall da, wo Menschen sich zum Guru machen und andere einen Guru suchen, da werde ich skeptisch. Und ich habe mir in Christophorus leiste ich mir den Luxus, ne, jetzt so über 50, kannst du dir das leisten, dass ich optisch überhaupt nicht auffalle, dass ich hier irgendwie in Leitung bin. Ich leiste mir den Luxus, dass die einen mich für, ich weiß nicht für was, aber also ich werde ganz oft als Handwerkerin oder als Reinigungskraft gesehen. Die Frau, die Toiletten putzt, mache ich auch. Ne? Aber ich leiste mir den Luxus, eben nicht in dieser Rolle wahrgenommen zu werden, die das Sagen hat. Gleichzeitig bin ich dominant. Natürlich habe ich was zu sagen, ich sage das auch. Also, was ich aber suche, ist die Auseinandersetzung. Mit mir muss man streiten. Ich streite. Und er streite auch ein Ergebnis. Das ist anstrengend. Aber das ist für mich so wertvoll und das ist für mich die Basis von demokratischem Verständnis und von Menschenwürde. Und ich verstehe nicht, wirklich nicht, und bin jedes Mal fassungslos, wie andere Menschen sich groß fühlen, weil sie die Würde von anderen in den Schmutz treten. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß, dass so ist.
Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann sagst du, dass die Wurzel davon dann in der Identität liegt, also in dem Selbstbewusstsein.
Ja.
Also, dass ich wirklich mich, meine Bedürfnisse, meine Fragen spüren kann und erst dann eigentlich eine wirkliche Begegnung oder auch eine Gemeinschaft gesund sein kann, weil wenn ich diese eigene, ich nenne es jetzt mal Erdung.
Stärkung, Position.
Wenn ich die nicht habe, dann bin ich einfach gefährdet, dann irgendwie mich hingebungsvoll dann einfach an jemanden zu wenden, von dem ich denke, ach ja, der weiß ja, wie es geht.
Ja, also ich glaube, wir haben auch so eine Ursehnsucht nach Hingabe. Sexualität ist nichts anderes als die Ursehnsucht nach Hingabe. Es gibt Menschen, die mir glaubhaft sagen, dass sie die Schönheit von Sexualität erst entdeckt haben mit annähernd 60 Jahre und vorher schon 5 Kinder geboren haben. Also wir haben gesellschaftlich, so aus meiner Sicht, haben wir zu unseren Ursehnsüchten und das, was Menschsein so erfüllt, haben wir Brüche. Ja? Und es gibt diese Sehnsucht, dass ich mich hingebe, dass ich ganz vertrauen kann. Das ist, das verbinden die meisten mit Partnerschaft. Und irgendwann muss ich feststellen, dass mein Partner oder meine Partnerin eben nicht alles erfüllen kann. Und plötzlich passiert Entfremdung. Na? Also dieser Wunsch, sich ganz hinzugeben, ganz vertrauen zu können, ich glaube, der ist ganz tief im Menschen drin. Und deshalb sind wir auch so verletzlich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich kann dir das hier alles erfüllen. Und ich glaube, was mich geprägt hat, ist, dass ich aus kleinen, sogenannten kleinen Verhältnissen komme. Das heißt, wir gehörten nicht zu den Großen und Schönen und Reichen, sondern wir gehörten zu denen, die unten waren. Aber wir waren unten stark, weil wir uns verbündeten mit allen anderen, die unten waren. Und das, ich glaube, das prägt einfach so ein Selbstbild, dass ich auch immer wieder reflektiere, jetzt kommt wieder die Gemeinschaft, wo sind meine Anteile an rassistischem Denken? Wo sind meine Anteile an Machtlust? Wo sind meine Anteile an regieren wollen? Und ich habe einen Beruf mit fantastischen Kollegen und Kolleginnen. Ne, wir supervisieren uns immer. Ich habe eine Gemeinschaft, die gerne streitet. Ich lebe in einer Gemeinde, die mittlerweile sehr selbstbewusst ist und auch ganz klar sagt, was sie will und was sie nicht will. Also das erdet. Und vor allen Dingen erdet mich, glaube ich, die Praxis. Da sind so meine Gradmesser sind immer die Menschen auf der Straße, tatsächlich.
Das verstehst du unter Praxis, die Begegnung mit diesen Menschen oder was verstehst
richtig,
du darunter?
Richtig, also wenn jemand vor mir steht und alles verloren hat und sagt, wo ist denn dein Scheißgott?
Was sagst du dann?
Nix.
Welchen Rat kannst du dann geben?
In der Situation verbietet sich das, glaube ich. Ich glaube, was ich in der Situation auch da tue, ist, dass ich, man muss es gucken, aber wo ist dein Scheißgott? Beten hat alles nichts genutzt. Wir haben ja alles verloren. Mein Mann, den ich so geliebt habe, ist gestorben, obwohl alle gebetet haben. Wo ist dein Gott? Ich glaube, in der Situation von Trauer und Verlust ist das Einzige und Beste, was mir dann einfällt, vielleicht da zu bleiben und dran zu bleiben und nach einer Zeit des Abstands einfach nochmal wieder hinzugehen, das Gespräch zu suchen, wenn es denn dann möglich ist. Ist oft nicht möglich. Also da sind Verletzungen, die sind tiefer und das ist das, was ich meinte. Also nur weil ich mit Gott unterwegs bin, heißt es ja nicht, dass ich keine Krankheiten mehr habe, kein Leid mehr habe, dass nicht meine Welt zusammenbricht, dass mir nicht alles genommen wird. Und trotzdem habe ich, und ich glaube, das ist das, was ich so gerne vermitteln würde, ich habe immer noch so einen Anker. Ich habe immer noch so einen Griff, wo ich sagen kann, und jetzt vertraue ich mal, dass ich im Fall irgendwo noch getragen werde. Und klar war in meinem Leben, waren Brüche, waren auch, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, das ist bodenlos, wo soll das enden? Na, so ganz persönlich. Aber es gab dieses Vertrauen und ich glaube, das ist etwas, das sich von Kindheit an tatsächlich in meinem Leben durchgetragen hat. Das will aber auch geübt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier sitze und sage, ups, da ist es, sondern ich brauche jeden Tag diesen Dialog.
Und suchst du dann ganz, weil du sagst, du brauchst jeden Tag den Dialog, suchst du dann diesen spirituellen Ort, diese Wiese ganz bewusst täglich auf?
Ja, ja.
Hast du ein Ritual dafür?
Ja, mehrere.
Gibt es eins, wo du von uns erzählen könntest? Von?
Ich habe mir tatsächlich auch Orte, ne? Also ich habe ja hier einen Generalschlüssel sozusagen. Ich habe mehrere Orte, wo ich hier auf dem Gelände der Kirchengemeinde St. Christophorus zu finden bin, wenn man weiß, dass ich da bin. Und herrlich finde ich den Raum hinterm Altar. Der Altar ist schön breit, ne? Und das finde ich den besten. Das ist der coolste Place ever. Und da bin ich und mein Ritual ist dieses dicke, fette Kreuz über mir. Und mein Ritual ist morgens, dass ich mit der Tasse Kaffee und der Bibel an diesen Ort gehe und dann sitze ich da und sage, so, ich bin jetzt hier. Was steht an? Oder dass ich Dinge aus der Nacht am Vortag oder dass ich, das hat alles da Platz. Aber ich habe dieses Ritual, ich brauche einen Raum, der nicht der alltägliche Lebensraum ist. Es kann auch hier im Hof der Bergahorn sein. Den habe ich jetzt in der Quarantäne entdeckt. Da passt ein Stuhl direkt hinter den Stamm. Da sieht dich niemand. Ich habe in meinem Schlafzimmer eine Ecke mir eingerichtet, wo ich weiß, wenn ich da bin, ist kein Handy, kein Telefon, nichts. Da ist, ich habe den Raum definiert und sage, da ist für mich Gegenwart des lebendigen Gottes. Da trete ich rein und da bin ich dann erstmal. Und ganz oft lese ich tatsächlich dann auch Bibel. Also die Worte geben mir was für den Alltag.
Und ist es dann so ein imaginärer Raum, in den du dich da hineinbegibst? Oder wie würdest du diesen Raum, ist das so ein Raum dazwischen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also ich habe, das ist total spannend. Ich könnte nicht sagen, dass es, ja, es ist wahrscheinlich ein Zwischenraum. Also er ist nicht imaginär. Für mich ist er ja real. Ja, also er ist anders, weil nicht Alltag. Also habe ich den Abstand zum Alltag. Aber er ist ja real. Ich bin ja nicht von der Welt. Und ich gehe ja da auch raus. Und ich hoffe immer anders, als ich reingegangen bin. Also von daher ist er für mich sehr real. Der ist vielleicht manchmal sogar realer als andersrum. Der ist genauso real wie Spülen. Ist auch real. Ja, da bin ich im Wasser und sehe, das macht sauber. Die Teller und Tassen und ist real.
Wenn jetzt jemand zu dir kommt und um einen Segen bittet oder ein Gebet, würdest du dann sagen, in dem Augenblick seid ihr gemeinsam zur grünen Wiese unterwegs? Oder du kannst da jemanden mitnehmen und oder wie definierst du diesen Raum des gemeinsamen Gebets?
Wer zu mir kommt und sagt, kann ich einen Segen haben, der weiß, die weiß ja, dass ich zur grünen Wiese unterwegs bin. Ja, da kann ich schon mal sagen, magst du mitkommen. Aber es gibt so drei Schritte bei mir innerlich und äußerlich. Ja, ich sage etwas Gutes. Das ist ja Benedizere, heißt Gutes sagen. Ich bemühe mich, da hinzuhören, was will Gott Gutes sagen. Und das ist dann der Segen. Der ist auch sehr persönlich oft, je nachdem. Dann aber, wenn wir schon fortgeschritten segnen, dann bitte ich die Person, selber Worte zu finden. Selbst sprechen, ne? Wieder so dieses Selbstsprache, also die eigenen Worte selbst sprechen lernen, ist was völlig anderes, als dass da jemand etwas für mich tut. Ich habe selber Worte, ich habe selber Potenzial, ich kann selber direkt in die Beziehung gehen und kann mich von Gott direkt auch segnen lassen. Das ist natürlich schön, wenn jemand anders dann die Worte findet und das tut. Ich lasse mich auch segnen. Aber ich finde es wichtig, dass wir selber diesen Kontakt haben und nicht nur empfangen, sondern eben auch auf Empfang gehen und selber sprechen. Ich definiere nicht für einen anderen. Das sind aber jetzt so Sachen, wo wir sensibilisiert werden, wo beginnt eine gewisse Übergriffigkeit. Also hat ein Mensch im Segen auch noch die Möglichkeit, Stopp zu sagen? Ich finde das total wichtig. Ne? Aber es liegt an beiden. Also die Person muss bereit sein, einen Segen zu unterbrechen oder sich das trauen. Und ich muss wach sein und gucken, passt das alles, ist das stimmig? Also das sind wirklich hochaktive Prozesse und manchmal sind sie ganz schlicht. Ich habe jahrelang vor Kinderfreizeiten, weil das war höchst anstrengend und körperlich und überhaupt, habe ich mich von einem der Kinder vor der Reise segnen lassen. Da habe ich gesagt, machst mir mal ein Kreuzchen. Und das war so ganz schlicht auf die Stirn ein Kreuzchen. Und das haben die mit Begeisterung gemacht. Ne? Haben die gesagt, ja, kriegte ich mal so ein Kreuzchen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist schön. Ne? Das ist schön. Das Kind segnet und da ist, das ist unverfälscht. Und deshalb mag ich das Sprachengebet so. Das ist in der katholischen Tradition nicht bekannt, nicht so wirklich. In der Bibel ist es, im Neuen Testament ist es üblich. Oder Paulus benutzt das Sprachengebet und das ist ein Brabbeln. Wir haben das heute im Mittagsgebet auch gemacht. Wir brabbeln da so vor uns hin. Und eine nette Erklärung zum Sprachengebet ist, dass wir unser Kopfbewusstsein ausschalten. Also, dass die Worte und Gedanken, die so im Kopf sind, ne, die alles immer analysieren und organisieren und dass das alles mal durcheinander gewirbelt wird und dass man frei ist und offen ist und überhaupt nicht irgendwas gestalten will und mal atmen kann. Also so die eigenen Gedanken positiv verwirren. Ich mag diese Erklärung sehr und für mich zumindest funktioniert sie auch.
Um dann danach aber wieder in deine sehr reale Welt von Essen ist fertig und da der Maler, den wir vorhin gesehen haben und du musst eigentlich auch auf den Termin, ne? Deshalb machen wir jetzt mal vorwärts.
Also ich glaube, meine Welt ist real. Also dieser Gott, so wie ich Gott verstehe, ist für mich real und unsichtbar, aber real.
Wir kommen zu dieser Kurzfragerunde, wo wir ganz schnell intuitiv runter, was uns dazu einfällt. Okay. Das können Worte sein, das können Stichpunkte sein. Ist die schöne grüne Wiese der Ort, wo die Lösungen herkommen?
wo sie entwickelt werden, ja.
Wohnt die Inspiration dort?
Ja, klar, warum nicht? Ist überall.
Was suchen wir, wenn wir uns an imaginäre Orte begeben?
Erfüllung.
Wie nehmen wir diese Orte wahr?
Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Es sind Orte, die natürlich lichthell und freundlich sind, aber ich glaube, es gibt auch diese Orte, die bedrohlich sind und auch die sind Teil von imaginären Raum. Und manchmal gibt es da auch Konfrontationen, denen wir ausgesetzt sind.
Mit welchen Sinnen nehmen wir wahr?
Mit allen.
Suchen wir die schöne grüne Wiese bewusst auf oder findet sie uns?
Beides.
Wie gelange ich dorthin?
Schöne Frage. Auf unterschiedlichsten Wegen, vielleicht an der Hand eines Menschen, der die Wiese schon kennt, vielleicht zufällig und vielleicht ganz gezielt, weil ich ahne, dass es sie gibt.
Kann ich jemanden mitnehmen auf meine schöne grüne Wiese und erleben wir dort dann dasselbe?
Mitnehmen jederzeit, dasselbe erleben vermutlich nicht, nein, aber Ähnliches. Und ganz Verschiedenes.
Mit welcher Intention brechen wir dorthin auf?
Ich glaube, diese Ursehnsucht nach Leben.
Welche Kräfte oder welche Magie begegnen dir da?
Also auf den grünen Wiesen, die ich kenne, wäre das mit der Magie nicht so zu finden. Den Kräften, denen ich da begegne, vermutlich... Das sind auch wahrscheinlich Lebenskräfte. Alles, was Leben ausmacht, eben aber auch diese Kräfte, die eine dünne Haut machen, die wund machen. Also ich glaube, dass es dort viele Kräfte gibt, die das Leben ausmachen.
Was bringst du mit, wenn du wieder von der schönen grünen Wiese zurückkehrst?
Ganz oft neue Gedanken und mehr Kraft für das, was ansteht.
Ist sie real?
Für mich schon, ja.
Und zum Schluss, wer regiert dort?
Da regiert einfach niemand. Das ist das Schöne an dieser grünen Wiese.
Mich würde jetzt ja schon interessieren, der Unterschied irgendwie, wie du das definierst, wenn du sagst ja irgendwie keine Magie, aber schon Heiliger Geist. Wo ist da, wie unterscheidest du das?
Das ist, ich glaube an einen Gott in drei Personen. Und Magie, das heißt Gott, Vater, Mutter, Sohn, Jesus Christus und Heiliger Geist. Das sind drei Personen. Das sind drei Du's, wenn du so willst. Mhm. Und Magie ist für mich etwas, ist kein Du, ist keine Beziehung.
Magie würde für dich eher unter Kraft dann gezählt werden?
Magie ist etwas, was, wo ich das, die Frage hätte, wo sind die Grenzen zur Manipulation, wer kontrolliert?
Und diese Fragen hast du aber beim Heiligen Geist nicht.
Nö, da bin ich auf der Ebene der Beziehungen. Und da, ne, immer die Freiheit mitdenken.
Wie sieht denn der aus als Bild?
Jetzt wollen wir es endlich mal wissen.
So, das ist wirklich die letzte Frage.
Süß. Wie der Heilige Geist aussieht, das ist so eine herrliche Frage. Ich glaube, die Antwort darauf in kurz, wir brauchen nur in den Spiegel zu schauen. So, jetzt darf ich gehen, ne?
Danke dir, tschüss.
Tausend Dank, wen immer du gerade versetzt hast.
Ja.
Also,
tschüss.
Bis Sonntag.
Wir sind
Claudia Wiedemer
und Astrid Alexander. In unserem Podcast Die schöne grüne Wiese erkunden wir mit euch den imaginären Raum. Und wenn ihr genauso neugierig seid darauf wie wir und nichts verpassen wollt, dann klickt auf Abonnieren. Immer freitags gibt es neue Folgen
auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.